Ihr Lieben, ich bin so gern bei euch. Und merkt ihr das? Weil ich finde es wirklich, es ist nicht in jeder Gemeinde so, aber hier immer im Lobpreis ist so eine Salbung Gottes, also diese Gegenwart Gottes. Ich liebe das wirklich mit euch zusammen und bei euch, weil ihr habt so offene Herzen. Und das ist ein Hunger in euren Herzen. Und ich finde es so cool auch, dass von verschiedenen Gemeinden, dass wir hier zusammen sind. Wir sind alles Kinder vom gleichen Gott, von diesem Vater, der uns liebt. Von diesem Vater, der für uns ist, von diesem Vater, der mit uns ist. Deswegen bin ich so gern mit euch zusammen. Wir bauen zusammen Reich Gottes. Wir stehen zusammen für diese Liebe. Und wir wollen denen da draußen diese Liebe von unserem Vater erzählen. Wir wollen diesen Menschen da draußen, die ihn gar nicht kennen, sagen, da ist jemand, der für euch gestorben ist. War so schön in diesem Lied, dass er diesen Weg bereitet hat durch sein Kreuz, mit dem, was er gemacht hat für uns. Deswegen freue ich mich immer, dass ich mit euch zusammen Reich Gottes bauen darf. Und das ist so schön. Ich wollte einfach mal zwei Bibelstellen vorlesen und ihr lasst einfach mal auf euch wirken. Hebräer 2,15. Jesus kam, um alle, die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Jesus kam für sowas. Jesaja 61,1. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Er hat mich gesandt, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen. Auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Das ist unser Jesus. Dazu kam er. Dazu ist er gesandt worden von seinem liebenden Vater. Sein Vater hat gesagt, ich send dich. Ich sehe, dass Menschen in Todesangst sind. Ich sehe, dass Menschen geknechtet sind. Ich sehe, dass Menschen zerbrochene Herzen haben. Und ich liebe diese Menschen. Und ich schicke dich, Jesus, für diese Menschen. Ich schicke dich, da sie daraus herauszuretten. Für dich, für mich, für jeden Einzelnen da draußen. Jesus kam nicht für einige oder für wenige, auch nicht für die Reichen oder für die Schlauen. Er kam für jeden. Ich sage, jeder, der in Todesangst ist, jeder, der zerbrochen ist, jeder, der hoffnungslos ist, jeder, der keinen Vater hat, jeder, der keine Hoffnung hat, für den schicke ich meinen Sohn. Für den schicke ich meinen Sohn, um ihn zu retten. Die Beziehung zu ihm und diesem liebenden Vater wiederherzustellen. Das ist unser Jesus. Und dafür bin ich ihm so dankbar. Und dafür werde ich ihn immer lieben. Und dafür werde ich ihm mein Leben lang predigen. Ich sage euch, das ist eine Botschaft. Lange Jahre habe ich als Christ habe ich gedacht, für was wäre ich bereit zu sterben? Und ich habe gesagt, das ist eine Botschaft, für die wäre ich bereit zu sterben. Für diesen wunderbaren Gott, für diesen wunderbaren Jesus. Und wisst ihr, was schön ist? Jesus kam. Jesus kam. Er ist gekommen. Er hat das alles gemacht. Er ist gekommen. Er ist ans Kreuz gegangen. Wir haben das vorhin so schön gesungen. Das Kreuz hat diesen Weg bereitet. Und er hat gerufen. Die Gefängnistüren sind auf. Er hat gerufen, ich verbinde alle Herzen. Er hat gerufen, mein Vater liebt dich. Er hat das gemacht und er kam. Und am Schluss von seinem Leben war er am Kreuz. Da hat er etwas gesagt. Hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist alles vollbracht, wozu ich gekommen bin. Ich habe es vollbracht, hat er gesagt am Kreuz. Er sagt, jetzt ist es vollbracht. Jetzt ist die Rettung vollbracht. Jetzt sind die Gefängnistüren auf. Jetzt ist meine Liebe ausgegossen. Jetzt bin ich gekommen. Und jetzt muss niemand mehr in der Abwesenheit von diesem Gott, von diesem Vater sein. Weil jetzt habe ich die ganze Welt versöhnt mit mir. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist erledigt. Alles. Jesus hat nicht gesagt, ja, ein bisschen habe ich was gemacht, den Rest sollen sie selber tun. Er hat nicht gesagt, ja Vater, ich weiß, du hast mich gesendet für das, aber ich habe es jetzt nicht ganz geschafft. Sie hat gesagt, es ist vollbracht, Vater. Wozu du mich gesandt hast, das habe ich gemacht für diese Menschen. Und deswegen mag ich euch heute Morgen nochmal ausrufen und sagen, die Gefängnistüren sind auf. Keiner von uns muss mehr im Gefängnis unter Knechtschaft leben. Keiner von uns soll mehr unter Krankheit, unter Armut, unter Bedrückung leben. Keiner von uns soll mehr unter Ablehnung leben, weil all diese Dinge, dafür hat Jesus Christus bezahlt. Alle diese Dinge. Ich habe Gott mal eines Tages gefragt, habe gesagt, Gott, warum, du liebst deinen Sohn, du liebst diesen Jesus, warum hast du ihn so schlimm leiden lassen? Okay, ich weiß, dass der Sünde soll, ist der Tod. Wenn er für unsere Sünden gestorben ist, muss er sterben. Aber Gott, wieso so? Wieso so schlimm? Wieso all diese Sachen? Anspucken, peitschen, am Kreuz. Wieso hast du ihn nicht einfach erschossen? Wieso gäbe es nicht einen einfacheren Tod? Und Gott hat mir gesagt, Klaus, jedes einzelne Detail dieser Dinge habe ich meinen Sohn geschickt, habe ich zugelassen für die Menschen, für ihre Rettung. Er hätte es verhindern können in seiner Macht. Er hätte sagen können, ich werde das verhindern, dass die Soldaten Jesus anspucken. Aber er hat es nicht gemacht, weil er gesagt hat, die Soldaten sollen diesen Jesus ablehnen. Dass er diese Ablehnung trägt, dass du nie mehr abgelehnt sein musst. Er hat gesagt, dieser Jesus soll nicht einfach ermordet werden, er muss am Kreuz sterben. Warum? In der Bibel heißt, der, wo am Holz hängt, ist verflucht. Deswegen hat Gott gesagt, Klaus, kein anderer Tod wäre möglich gewesen für diesen Jesus. Weil ich wollte, dass dieser Jesus verflucht wird am Kreuz. Dass du nie mehr einen Fluch tragen musst. All diese Sachen, wo sie ihn abgelehnt haben, dass wir nicht mehr abgelehnt sind, wo sie ihm die Dornenkrone aufgesetzt haben, dass alle unsere Gedanken, alle unreinen Gedanken, alle schlechten Gedanken, für all dieses Zeug hat dieser Jesus bezahlt. Jedes einzelne Detail von dieser Kreuzigung und von davor, diese Striemen, wir wissen, dass sie geschlagen wurden. Was heißt in der Bibel? Durch seine Striemen ist dem Abraham Heilung widerfahren. Durch seine Striemen. Deswegen haben sie ihn geschlagen. Und deswegen hat Gott das zugelassen. Nur für euch, für jeden Einzelnen von uns. Er hat gesagt, ich will, dass Ablehnung geht. Ich will, dass jeder Fluch geht. Ich will, dass jede Sünde geht. Ich will, dass jede Abgelehntheit geht. Ich will, dass jedes Getrenntsein von Gott geht. All das soll dieser Jesus bezahlen, dass ihr das nicht mehr leiden müsst. Er hat die komplette Befreiung erkauft für uns. Das ist der Hammer, oder? Das ist unser Gott. Und dann hat er gesagt, es ist vollbracht, Vater. Ich habe sie dir erkauft, diese wunderbaren Menschen. Ich habe sie für dich erkauft. Ich habe ihre Ablehnung getragen, habe ihre Sünden getragen, habe alles Schlechte, alles Kaputte getragen, habe alle Krankheiten getragen. Ich habe es vollbracht, Vater. Jesus hat am Kreuz gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn verlassen, auf dass er dich jetzt nie, nie mehr verlassen wird. Jetzt kommt Gott in uns, wenn wir Jesus Christus annehmen als unseren Herrn und König, dann kommt er in uns rein und sagt, ich werde dich jetzt nie mehr verlassen. Wenn du Christ geworden bist, seit dem Tag an lebe ich in dir und werde dich nie mehr verlassen. Deswegen habe ich Jesus verlassen. Das ist unser Gott. Jetzt sagt ihr, aber Klaus, das hört sich alles so schön an, aber ich erlebe das nicht. Ich erlebe das nicht. Wieso sagt er, es ist alles vollbracht und in meinem Leben sieht so aus? Und das ist deswegen, weil da ist ein Kampf drum. Es ist ein Kampf. Es gibt einen Teufel. Wir haben einen Feind und da ist ein Kampf drum. Aber was sagt die Bibel uns? Die Bibel sagt, es ist ein guter Kampf. Weil die Bibel sagt, du musst nicht mehr kämpfen für einen Sieg, um einen Sieg zu erringen. Jesus hat diesen Sieg errungen. Jesus hat gekämpft. Er hat gekämpft bis zum Tod am Kreuz und er hat diesen Sieg errungen. Und dann hat er uns diesen Sieg geschenkt. Das heißt, unser Kampf ist ein guter Kampf. Wir kämpfen nicht für einen Sieg. Wir kämpfen dafür, dass uns den Sieg keiner mehr wegnimmt. Wir kämpfen dafür, dass die Wahrheit, wo wir jetzt gesungen haben, dass wir daran glauben, ist ein Kampf des Glaubens. Glaubst du der Wahrheit oder glauben wir den Lügen vom Teufel? Der Teufel wird mit Lügen kommen und versuchen, dir den Sieg wieder wegzunehmen. Er sagt, da ist gar kein Sieg für dich. Jesus ist gar nicht für dich gekommen. Oder er hat etwas gemacht, aber er hat nicht alles gemacht. Das wird der Teufel sagen. Und die Frage ist, dieser Kampf ist darum, wem glaube ich? Glaube ich dem Teufel mit seinen Umständen, mit seinen Situationen, mit seinen Gedanken, die er mir bringt? Oder glaube ich diesem Wort Gottes, was im Wort Gottes steht? Das ist dieser Kampf. Aber es ist ein guter Kampf. Wir kämpfen vom Sieg, nicht für einen Sieg. Wir kämpfen vom Sieg Christus, dass uns den niemand mehr stiehlt. Teufel ist ein Lügner und ein Dieb. Er versucht uns den wegzunehmen. Er versucht uns Heilung wegzunehmen. Er versucht all diese Dinge uns wegzunehmen. Und darum kämpfen wir. Und deswegen wissen wir, es ist ein guter Kampf, weil wir einfach diesem Jesus glauben können. Aber der Kampf ist wichtig, dass wir wissen, es ist ein Kampf drum und der Kampf findet hier statt. Genau zwischen unseren beiden Ohren findet dieser Kampf statt. Sie sagen, ist die Erlösung wirklich so groß? Hat Jesus das alles am Kreuz getan, was wir da gesehen haben, gehört haben? Oder stimmen die Umstände, stimmen die schwierigen Situationen gerade, wo ich drin bin? Und der Feind wird immer Druck machen, er wird Angst machen. Weil der Feind regiert durch Angst. Er kommt und sagt, du mit deinen Kindern, schau mal, wo das hinführt. Du bist so eine schlechte Mutter. Das gibt gar nichts mehr. Da ist jede Hoffnung verloren. Jetzt sind sie schon so alt. Was willst du da noch machen? Du hast komplett versagt. Da gibt es weder Hoffnung noch irgendwie kriegst du das hin. Er macht Druck. Er macht uns Angst. Die Bibel sagt, du bist errettet, du und dein ganzes Haus. Sag ich, Gott, ich glaube, ich habe versagt, ich weiß, ich habe immer wieder Falsches gemacht, aber ich glaube, dass du Gott bist. Ich glaube, dass du einen Weg hast für meine Kinder, mit mir als Familie. Ich glaube, dass du auch am Kreuz für all meine Fehler bezahlt hast. Ich glaube, auch du am Kreuz für all meine Misslingen, überall da, wo ich Fehler gemacht habe in meiner Erziehung mit meinem Sohn, glaube ich, Gott, dass du reinkommst und wiederherstellst. Glaube ich, dass du reinkommst und wieder heilst. Glaube ich, dass du das letzte Wort hast und nicht der Feind mit seinen Worten. Der Feind versucht, uns anzulügen, er versucht zu verschleiern, was Jesus am Kreuz gemacht hat und er versucht, das zu vermindern. Er sagt, ja, Jesus hat nicht alles gemacht. Es gibt ganz viele Christen, die leben noch wie im Alten Testament. Aber Jesus hat am Kreuz ganz, ganz viele Dinge für uns erkauft. Wir leben nicht mehr so wie im Alten Testament. Und der Feind versucht, das zu verschleiern. Im Alten Testament hatte David gesagt, Gott, nimm nie mehr deinen Heiligen Geist weg von mir. Weil der Heilige Geist im Alten Testament kam auf Menschen und ging wieder. Aber was ist im Neuen Testament? Was hat uns Jesus erkauft? Der Heilige Geist lebt in uns. Er geht nie mehr weg. Dieses Gebet müssen wir nicht mehr beten. Sondern was wir jetzt sagen, wow, danke Jesus. Danke, dass du immer bei mir bist. Dass ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist. Dass er nie mehr weggeht. Selbst wenn ich was Schlechtes mache, selbst wenn ich mal sündig, selbst wenn ich wieder versage. Du gehst nie mehr weg. Das versucht der Feind zu verschleiern. Etwas, was er immer macht, eben er macht uns Angst und er tut so, als wäre er groß und stark. Ich sage euch, ich hatte viele, viele, viele Jahre sehr viel Angst vor dem Feind. Ich war sogar sauer dadurch, deswegen mit Gott. Ich habe gesagt, Gott, ich finde das unfair. Ich, sichtbarer Mensch, mich setzt du in eine sichtbare Welt und sagst, jetzt kämpf gegen so einen unsichtbaren Feind. Kämpf gegen den, wo ich nicht weiß, ob er von hinten oder von vorne kommt. Kämpf gegen den, der unsichtbar ist, aber der mich sieht. Das ist doch kein fairer Kampf. Wieso heißt das ein guter Kampf, Gott? Also ich finde das unfair. Und der Feind hat mich mit seinen Lügen lange Jahre wirklich in Knechtschaft gehalten, auch in meinen Gebeten. Ich sage, manchmal war im Geist und wir haben gebetet und Gott hat mir gesagt, bete das. Wow, kühn und mutig. Und sofort ging eine rote Fahne hoch bei mir. Der Feind hat mir Gedanken gebracht und gesagt, Klaus, pass auf, bete das lieber nicht. Weil du weißt, das ist ein Angriff gegen den Feind. Wenn du ihn einfach angreifst, dann wird er dich zurück angreifen. Dann wird er dich angreifen. Und dann habe ich Angst gekriegt und gesagt, okay, also mit dem Feind mag ich lieber nichts zu tun haben. Der Feind hat mir gesagt, du, pass auf. Der Feind hat das nicht gesagt, wir wissen das. Das sind Gedanken, die uns kommen. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich ruhig bin in meinen Gebeten, wenn ich anständig und klein bleibe in meinen Gebeten, wenn ich nichts gegen den Feind mache, dann macht er auch nichts gegen mich. Ich liebe Heilungsgebet. Ich bin immer, wo ich bin, bete ich gern für Menschen für Heilung. Das können wir auch heute wieder machen. Wir beten immer für Heilung, weil ich liebe es. Gott hat uns das erkauft und ich mag das sehen und wir sehen das immer mehr. Aber in Heilungsgebeten damals wollte ich irgendwas beten, zack, kam wieder die rote Fahne hoch. Klaus, pass auf. Wenn du das bindest oder das betest, dann wird er vielleicht genau dir das geben. Dann wird er genau dir das bringen. Und dann war ich ruhig. Aus Angst vor dem Feind. Aber ihr Lieben, wir schauen, was in der Bibel steht über den Feind. Erstens, Kolosser 1,13. In dem Moment, wo du dich bekehrt hast zu Jesus, gilt für dich das. Er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ihr Lieben, keiner von uns ist mehr in diesem Machtbereich, wo der Feind Macht hat über uns. Feind hat keine Macht mehr über dich, weil du bist rausgerissen aus diesem Machtbereich und wurdest immer hinversetzt in das Königreich, das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dort sind wir, dort leben wir. Feind hat nicht einfach Macht über dich. Du bist draußen aus seinem Machtbereich. Wie hat er das gemacht? Eben in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden, wo wir uns zu Jesus bekehrt haben. Dann Kolosser 2,14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden. Da war ein Schuldschein gegen mich, gegen dich wahrscheinlich auch. Da waren Sünden, da war Versagen, da war alles Mögliche. Und Jesus hat am Kreuz diesen Schuldschein gelöscht. Aber er hätte ihn nicht nur gelöscht, weil wenn er ihn gelöscht hätte, wäre der Teufel, würde er morgen wieder kommen und sagen, ja, du hast es zwar gelöscht, aber jetzt fange ich wieder an, schau mal, was der Frank gerade gemacht hat, ich fange wieder an, neu da drauf zu schreiben auf diesen Schuldschein. Deswegen hat Gott gesagt, ich lösche diesen Schuldschein nicht nur, sondern ich nehme ihn fort aus eurer Mitte, dass der Teufel nicht wieder anfangen kann, dort drauf zu schreiben. Indem er ihn weggenommen hat und ans Kreuz genagelt hat. Und jetzt geht's weiter. Er hat die Gewalten und Mächte, nicht nur den Teufel, sondern den Teufel, alle seine Dämonen, alle seine Mitstreiter, alle Mächte und Gewalten von der Finsternis, hat Gott komplett entwaffnet. Wow. Was heißt das für uns? Was heißt das? Was kann der Feind noch, wenn er entwaffnet ist, wenn er keine Waffe mehr hat? Nichts mehr. Doch, er kann nur was, er kann lügen. Aber das müssen wir wissen. Wir müssen wissen, mein Kampf ist gegen einen Feind, der entwaffnet ist. Der hat gar keine Waffe mehr. Das hört sich schon besser an mit dem Kampf, oder? Wenn wir kämpfen gegen einen Feind, der keine Waffe mehr hat, der entwaffnet ist, und zwar komplett. Mit all seinen Machenschaften, mit all diesen Dingen. Und er hat ihn nicht nur entwaffnet, er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt. Er hat gesagt, das soll jeder wissen, das soll jeder hören, das soll jeder sehen. Wir werden ihn im Triumphzug öffentlich zur Schau stellen. Ihr Lieben, je mehr wir erkennen, was Jesus dort wirklich am Kreuz gemacht hat für uns, ist echt der Hammer. Ist der Hammer, was er da gekauft hat für uns. Er hat gesagt, ich stelle ihn öffentlich zur Schau. Und ihr wisst, bei den Römern war das so, die sind da reingeritten, nach irgendeinem Sieg sind sie reingeritten und haben auf ihren Pferden oder auf ihren Schlachtwagen und haben den Feind, die besiegten Leute haben sie hinter sich hergezogen, gebunden und gefesselt und entwaffnet. Und jetzt schauen wir mal, wo im Abraham sein Platz ist. Er sitzt vorne bei Jesus in diesem Triumphzug. Und der Feind wird immer hinter ihm hergezogen. Und wisst ihr, was der Feind sagt? Er sagt, Abraham, pass auf, ich verfolge dich. Du siehst doch, ich bin hinter dir her. Wir müssen sehen. Glauben wir dem, was der Feind sagt? Oder glauben wir dem, was der Bibel sagt? 2. Thessaloniker 3,3 heißt, treu aber ist der Herr, der mich stärkt. Gott ist treu und Gott stärkt dich in allen Situationen, in allen Dingen, wo du drin bist, ist Gott da, um dich zu stärken, weil er dich liebt. Und er sagt, mir ist keine Not, kein Problem zu groß, ich werde dich stärken da drin. Und er stärkt uns nicht nur, sondern uns vor dem Bösen bewahren. Gott bewahrt uns vor dem Bösen. Er ist nicht nur entwaffnet, sondern Gott bewahrt uns auch noch da davor. Und jetzt geht's noch weiter. Jetzt sagt Gott, ich rette euch nicht nur daraus, ich entwaffne nicht nur den Feind, sondern jetzt, was ist Ute? Oder? Eva. Jetzt machen wir es so, die Eva war lange Zeit in Knechtschaft von diesem Feind. Er hat sie angelogen, er hat sie gefangen gehalten, hat schlechte Sachen, hat ihr Freiheit und Leben geraubt. Und jetzt sagt Gott, ich befreie nicht nur die Eva, jetzt gebe ich der Eva Autorität und Macht über eben diesen Feind, der sie so geknechtet hat. Jetzt gebe ich euch diese Macht. Lukas 10, 19. Siehe, ich habe euch Macht gegeben. Und da steht Macht, das ist die Autorität, steht dort hinter ihm, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Jetzt gebe ich der Eva, ich tue sie nicht nur retten, sondern jetzt gebe ich dieser Eva Macht und Autorität über diesen besiegten Feind, dass die Eva rausgeht. Sagt, mein Nachbar ist noch in dieser Knechtschaft. Mein Nachbar ist noch krank. Mein Nachbar ist noch kaputt. Jetzt geht die Eva raus und zertritt diese Schlange, zertritt diese Skorpione und sagt, ich bin gekommen, weil mein Gott mir Macht gegeben hat über dich, Feind. Du hast mich jahrelang geknechtet und jetzt habe ich Macht und Autorität über dich. Und jetzt verkündige ich die Freiheit für diese Menschen da draußen. Jetzt verkündige ich diese Liebe für diese Menschen da draußen. Das macht Gott. Er befreit uns nicht nur, sondern er gibt uns jetzt Macht und Autorität über den Feind. Auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Ihr Lieben, und früher kamen tausende Gedanken bei mir hoch. Ja, aber schau mal die und die, jene Situation. Glaube ich den Situationen, glaube ich den Umständen oder Erfahrungen oder glaube ich dem Wort Gottes? Aber da ist ein Kampf drum. Wenn wir glauben dem Wort Gottes, werden wir auch das erleben. Wenn wir glauben den Lügen vom Feind, wird er uns manchmal immer wieder in Gefängnisse reinbringen. Obwohl die Gefängnistür offen ist, bringt er uns in Gefangenschaften, wenn wir seinen Lügen glauben. Nichts soll euch schaden, ihr Lieben. Das ist unser Gott. Und spannend ist noch auch die nächste Zeile, die ist noch sehr wichtig, auch gerade für uns als Christen. Dann entdecken wir, dass es einen Feind gibt. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Und wir entdecken, dass es Dämonen gibt. Das ist auch wichtig. Flüche und all das. Und dann beschäftigen wir uns nur noch mit dem Zeug. Aber was sagt Jesus hier? Er sagt, aber darüber freut euch nicht. Darüber freut euch nicht. Das ist zwar schön und alles, aber unsere Kraft, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Wir freuen uns darüber, dass mein Name, unser Name angeschrieben ist im Himmel. Wir freuen uns darüber, dass Gott uns liebt. Das ist unser Job als Christen. Unser Job ist nicht so sehr, uns dauernd um den Feind zu kümmern, nicht so sehr immer auf ihn zu schauen, sondern wir schauen auf diesen Jesus. Und wir sagen, Jesus, ich mag mehr und mehr die Breite, die Tiefe und die Höhe deiner Liebe erkennen. Ich mag mehr und mehr erfüllt werden von diesen Dingen. Ich mag auf dich schauen, was du alles getan hast. Ich mag das in mein Herz aufnehmen. Das ist unser Job. Unser Job ist, verliebt sein in diesen Christus. Unser Job ist, seine Braut zu sein. Seine heilige, wunderschöne Braut. Ihn zu lieben, bei ihm zu sein. Und wenn da irgendwelche Feinde kommen, dann schmeißen wir sie raus, das ist okay. Aber das ist nicht unsere Beschäftigung als Christen. Unsere Beschäftigung, wir schauen auf ihn. Die Bibel sagt, auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn. Die Bibel sagt nicht, in jeder Situation versuch zu erkennen, was der Feind gerade wieder machen will. Sie sagt, nein, erkenne diesen Gott. Schau seine Liebe an. Sag, Gott, die Situation sieht so aus, sieht nicht gut aus. Aber wo bist du da drin, Gott? Wo ist deine Rettung da drin? Was willst du mir sein? Willst du mir in dieser Situation vielleicht gerade ein Hirte sein? Willst du mir genau in dieser Situation vielleicht gerade mein Tröster sein? Willst du mir in dieser Situation genau deine Liebe zeigen? Deine bedingungslose Liebe, die mich berührt, die mich festhält? Wo bist du, Gott? Wie willst du mir begegnen? Was willst du mir zeigen in dieser Situation? Das sagt die Bibel, das machen wir. Wir schauen nicht, was will der Feind wieder, was hat er wieder, was kann er wieder, was macht er? Sondern wir sagen, auf allen meinen Wegen schaue ich auf ihn. Suche ich Gott und dann ebnet er meine Pfade. Das ist unser Job. Und das macht uns glücklich und das macht uns verliebt. Weil je mehr wir sehen, was dieser Jesus gemacht hat für uns, je mehr wir sehen, wie er uns liebt, desto fröhlicher, desto glücklicher sind wir. Und das, ihr Lieben, das hat was mit Erweckung zu tun. Wenn mein Herz erweckt ist, weil ich die Liebe von ihm gesehen habe, wenn mein Herz erweckt ist, weil ich gesehen habe, was er alles am Kreuz gemacht hat für mich, wenn mein Herz immer mehr erweckt wird und sagt, wow, diese Tat am Kreuz, Ich habe gedacht, das war eine kleine Tat oder das war was Gutes, aber dass es so gut war, dass es so groß war, dass es so vollkommen war, habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gedacht. Wow, und dann staunen wir. Das ist Anbetung. Wenn wir Lobpreis machen, eigentlich stehen wir da und staunen. Staunen stehen wir vor dem Gott und sagen, Gott. Ich sage euch, mein ganzes Leben lang geht es immer mehr. Ich sage, Gott, du bist, jeden Tag sage ich, Gott, du bist noch besser, als ich gedacht habe. Du bist noch wunderbarer, als ich verstanden habe. Du bist noch schöner, du bist noch liebevoller, du bist noch barmherziger, als ich jemals erkannt habe bisher in der Bibel. Und das ist jeden Tag, sage ich das wieder. Und das ist, wo wir in Staunen dastehen und sagen, Jesus, Jesus, ist der Hammer. Du bist echt so ein wunderbarer Gott. Und das ist unser Leben. Wie gesagt, es gibt einen Feind, das müssen wir wissen, aber das ist nicht unser Hauptfokus, sondern unser Hauptfokus ist Jesus, seine Liebe zu ihm. Was der Feind auch machen will, eben er versucht, diese Tat am Kreuz zu schmälern. Sagt, ja, Jesus, wenn er uns nicht nur belügen kann, dass er stark ist und dass er viele Dinge tun kann, dann sagt er, ja, okay, Jesus hat mich besiegt am Kreuz, aber sonst hat er auch nicht sehr viel gemacht. Versucht, diese Dinge zu schmälern. Und dann ist immer wieder auch wieder diese Frage. Bei Jesus ist immer nur eine Frage. Reicht dieses Blut von Christus aus für alle meine Sünden? Danke, Frank, ist super. Lebendiges Wasser. Reicht diese Tat am Kreuz aus für alle deine Sünden? Reicht diese Tat aus am Kreuz für alle diese Flüche? Reicht diese Tat aus, am Kreuz aus für mein Versagen in der Ehe, für mein Versagen in der Erziehung, für mein Versagen am Arbeitsplatz? Reicht diese Tat aus, dieses Blut, reicht es aus für diese schlimme Situation, wo ich gerade drin stehe? Das ist immer diese Frage, reicht das Blut, reicht diese Tat am Kreuz? Und der Feind sagt natürlich, nein, das reicht nicht, du musst selber auch noch was tun. Du musst selber kämpfen, du musst selber wursteln und das ist auch nicht für alle Sünden, ist nur für ein paar Sünden. Ist nicht für jeden Fluch, ist nur für manche Sachen, wo du entdeckst und wo du rausfindest. Er wird immer diese Tat am Kreuz schmälern. Weil er immer, wenn er dich ins Spiel bringt, als Bedingung, dann hat er gewonnen. Ihr Lieben, Erlösung. Erlösung ist Jesus Christus und Jesus Christus allein. Komplette Erlösung ist durch ihn. Wenn wir sagen, Erlösung ist durch Jesus plus den Gehorsam vom Klaus. Wenn wir sagen, Erlösung ist Jesus plus Klaus seine Hingabe. Wenn wir sagen, Erlösung ist Jesus plus die guten Taten von Klaus, dann sieht es schlecht aus. Weil alles, was von mir kommt, das ist eine Berg- und Talfahrt. Alles, was von mir kommt, wenn irgendeine Komponente von mir da drin ist, das haben wir im Alten Testament, sehen wir das mit Israel. Wir sehen das, es war einziges hoch und einziges runter. Dann waren sie gehorsam, am nächsten Tag schon wieder nicht mehr. Dann waren sie hingegeben, standen da, Gott, wir machen alles, was du willst. Am nächsten Tag haben sie schon wieder ein goldenes Kalb angebetet. Solange die Erlösung, solange du in dieser Gleichung von Erlösung steckst, wird die Erlösung schwach sein. Wird sie nicht siegreich sein, wird sie nicht vollkommen sein, wird sie immer wieder schwankend sein. Aber das Gute ist, wir kommen gar nicht vor in der Gleichung. Und Gehorsam ist nicht eine Bedingung, es ist ein Ausschluss. Je mehr ich sehe, dass Gott mich errettet hat, desto gehorsamer werde ich. Je mehr ich sehe, was Gott alles für mich getan hat, desto hingegebener werde ich. Das kommt als Frucht daraus, aber es ist nicht eine Bedingung. Deswegen die Bedingung für Erlösung, die Bedingung für Freiheit, die Bedingung für Heilung ist Jesus Christus allein. Und dann ist es eine sichere Sache, dann ist es eine machtvolle Sache, dann ist es eine starke Sache, die nicht geschwächt ist durch irgendwas, wo ich dazu bringe. Aber der Feind sagt, nein Eva, du bist erst wirklich erlöst, wenn du das und das noch getan hast. Und schon hat er sie weg. Und dann wird er dir noch ganz, ganz, ganz viele Beispiele, Symptome, Situationen aus der Welt geben, wo er sagt, siehst, schau es doch an, ganz habe ich dir doch schon gesagt. Weil dort fängt dieser Kampf des Glaubens an. Dann glaube ich wirklich, dass dieses Blut ausreicht für alle Situationen in meinem Leben. Für alles, was jemals getan wurde. Da heißt Hebräer 10,10, in diesem Willen sind wir geheiligt. Wir sind geheiligt. Wir machen manchmal unheilige Taten. Aber wir sind geheiligt. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was wir sind und dem, was wir tun. Ich bin gerecht gemacht. Ich bin geheiligt. Ich bin vollkommen gemacht durch Jesus' Blut. Und manchmal sündige ich noch, manchmal mache ich unheilige Taten, manchmal mache ich noch irgendwas anders. Ist ein großer Unterschied, wir müssen das immer schauen, was bin ich, wer bin ich in Christus und was mache ich manchmal. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesus Christus. Ein für alle Mal hat er für alle meine Sünden bezahlt. Ein für alle Mal, er wird nicht nochmal ans Kreuz gehen. Ein für alle Mal hat er für all mein Versagen bezahlt. Ein für alle Mal, wann hat er das gemacht? Vor 2000 Jahren. Wann ist das wirksam geworden für dich? In dem Moment, wo wir sagen, Jesus, ich brauche dich. Die Bibel sagt, die, wo an Jesus, die, wo an Gott glauben, die werden Kinder Gottes sein. 1. Korinther 6,11. Aber ihr seid, das ist Vergangenheit, ihr seid abgewaschen. Und zwar komplett. Jesus sagt nicht, du, ein bisschen habe ich abgewaschen, den Rest wäschst du selber ab. Er sagt, ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt worden. Durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Durch den Geist unseres Gottes. Du bist gerechtfertigt worden. Susanne ist gerecht. Wir in Deutsch sagen heute, sie ist okay. Immer und jedes Mal, wenn sie zu Gott kommt, schaut er sie an und sagt, du bist okay. Warum? Weil Jesus alle Schuld bezahlt hat. Jede Schuld, jede Sünde, jeder Fehler, alles, was sie schlecht gemacht hat, dafür hat dieser Christus bezahlt. Das kam alles, jeder Zorn, da kam Zorn auf Jesus. Da kam Strafe auf Jesus. Das ist nicht so, dass Gott sagt, wir bügeln da drüber und sagen, alle sind gerecht. Nein, nein, da ist bezahlt worden. Aber es ist alles bezahlt worden. Erster Korinther 1,30. Aus ihm aber, das ist Gott. Es kommt nicht von mir, kommt auch nicht von dir. Es ist aus Gott. Aus Gott aber kommt es, dass ihr in Christus seid. Ich bin in Christus. Du bist jetzt in Christus. Die Eva ist in Christus. Und jedes Mal, wenn Gott auf die Eva schaut, sieht sie diesen Christus. Die Eva ist da irgendwo drin. Ich schaue auf die Eva und ich sehe diesen Christus. Der ist heilig und makellos und schön. Und dich kriegt niemand mehr, außer in Christus. Wenn du Jesus angenommen hast. Aber ich glaube, sind alle hier. Oder wenn jemand das nicht gemacht hat, können wir nachher noch dafür beten. Das ist eine gute Sache. Weil alles, was ich hier erzähle, gilt nur für Christen. Es gilt für Menschen, die diesen Christus angenommen haben, die wiedergeboren sind in ihrem Geist und die jetzt in Christus sind. Das gilt nicht für jeden Menschen. Aber für alle, die Christen sind, gilt das. Und jeder darf Christ werden. Jesus sagt, ich mache das kostenlos für alle. Es kommt eben aus Gott, dass wir in Christus sind, der uns geworden ist. Was ist er uns geworden? Er ist uns Weisheit geworden. Das ist Vergangenheit. Er ist uns Gerechtigkeit geworden. Er ist uns Heiligkeit geworden. Und er ist uns Erlösung geworden. Das ist er dir geworden. Ein für alle Mal am Kreuz. Und deswegen ist jetzt auch der Feind besiegt. Deswegen bist du nicht mehr unter diesem Machtbereich des Feindes. Weil solange Sünde und Sachen da sind, wo nicht bezahlt sind, kommt der Feind und sagt, ich habe da einen Schuldschein. Und du kommst, das war sein Machtbereich. Der Feind hatte die Schlüssel des Todes, wegen der Sünde. Weil der Sünde soll dich der Tod. Aber Jesus ging nach dem Kreuz in die Scheolorte und hat dem Feind den Schlüssel weggenommen, den Schlüssel des Todes. Der Schlüssel des Todes hat der Feind nicht mehr. Warum? Durch Jesus. Schauen wir noch schnell, ich hatte früher so viel Angst vor Flüchen. Ich bin überall rumgerannt, im Internet, und überall habe ich alle Absagegebete und sonst was gemacht. Ich hatte immer Angst, ich habe gesagt, da ist sicher noch irgendein Fluch, weil ich muss sagen, dass ich nicht perfekt bin, habe ich gesehen. Da braucht man keine Brille. Könnt ihr meine Frau fragen. Also habe ich gesagt, da muss ja noch irgendwas sein. Ist da noch ein Fluch, ist da noch irgendwas? Und ich habe gesucht und gesucht. Und dann sagt Gott, schau doch einfach mal Galater 3,13 an. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Lest mal 5. Mose 28. Das ist krass, was da alles drin steht. Diese Flüche. Armut, Misslingen, früher Tod, Unfruchtbarkeit, Versagen, nichts gelingen. All diese Dinge, jede Krankheit findet ihr da. All diese Sachen finden wir. Und Jesus sagt, deswegen muss ich am Kreuz sterben. Das heißt, der, der am Kreuz hängt, ist verflucht. Gott hat gesagt, ich mag ganze Sache machen. Ich mag, dass mein Sohn zum Fluch wird, dass du zum Segen Gottes wirst. Jesus hat uns erlöst vom Fluch. Wie hat er das gemacht? Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das kennen wir, das haben wir auch schon mal mit Gerechtigkeit gesagt. Jesus wurde zur Sünde, dass ich die Gerechtigkeit Gottes werde in ihm. Jesus wurde zum Fluch, dass ich jetzt Gottes Segen empfangen kann. Ihr Lieben, das hat Gott für uns erkauft. Er hat gesagt, mein Sohn, der trägt jeden Fluch, dass du jetzt den Segen Gottes empfangen darfst. Seine Liebe, seine Gesundheit, seine Heilung, dass du darfst der Kopf sein. Der Fluch heißt, ich bin der Schwanz und nicht der Kopf, aber du sollst der Kopf sein. An deiner Arbeitsstelle. Dort, wo du bist, sagt Gott, ich schenke Gelingen. Mein Segen für dich ist Gelingen. Mein Segen ist auf dir. Weil Jesus zum Fluch geworden ist, dass du mein Segen empfangen darfst. Und ihr Lieben, wir sind die Gesegneten in Christus. Die Christen, wir dürfen diese Segen empfangen und wir sollen das immer mehr und erleben und sehen. Weil dafür ist Jesus gestorben. Was da sind wir am Ende schon? ich predige immer ein bisschen lang. Müssen mal schauen, was wir noch nehmen. Einfach noch ganz kurz, ein paar Minuten noch. Weil das ist ja auch was der Feind immer wieder macht. Er versucht immer, dir zu sagen, Gott ist gegen dich. Wenn er es nicht schafft, dass er sagt, ich bin groß als Teufel, wenn er es nicht schafft, dass Jesus das nicht für dich erkauft hat, dann fängt er an zu sagen, aber mindestens Gott ist gegen dich. Mindestens jetzt gerade, weil du gestern gesündigt hast. Oder jetzt ist er gerade gegen dich, weil du nicht heilig genug bist, aber Gott ist heilig. Er ist enttäuscht von dir. Du bist jetzt schon so lange Christ und hast noch keine Früchte gebracht. Das sind die Sachen, die der Feind bringt. Gott ist gegen dich. Aber ihr Lieben, das steht so nicht in der Bibel. Aber das ist eine Lüge vom Feind. Weil er weiß, Gott ist unsere einzige Rettung. Er weiß, Gott ist unsere Liebe. Er weiß, Gott ist unsere Hoffnung. Er weiß, Gott ist unser Vater. Zu wem soll ich rennen, wenn ich Probleme habe? Zu wem soll ich rennen, wenn ich gesündigt habe? Zu wem soll ich gehen, wenn ich nicht zu meinem Vater gehen kann? Aber wenn er mir sagt, dieser Gott ist gegen dich, dann werde ich nicht zu diesem Gott rennen. Die Bibel sagt, wir können mit Kühnheit zum Gnadenthron rennen, um rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Aber du wirst nicht mit Kühnheit zu ihm rennen, wenn du dieser Lüge glaubst vom Feind, der sagt, Gott ist gegen dich. Gott ist sauer auf dich. Stimmt das? Aber was sagt denn die Bibel? Die Bibel sagt, Römer 5,10, denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, ihr Lieben, Jesus ist für mich gestorben, als ich noch sein Feind war. Ich habe ihn angespuckt, ich wollte ihn nicht mal haben. Ich habe gesagt, was willst du mit diesem Gott? Ich habe kein Interesse an dir. Ich kriege mein Leben selber auf die Reihe. Als ich noch sein Feind war, ist Jesus für mich gestorben, sagt die Bibel. Als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden. Als ich noch sein Feind war, wurde ich mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. So werden wir viel mehr, da wir jetzt versöhnt sind. Jeder einzelne von euch, der hier Christ ist, der ist jetzt versöhnt mit diesem Gott. Und wie können wir jetzt noch glauben, dass Gott gegen uns ist? Er war schon für uns, als wir noch seine Feinde waren. Aber da haben wir noch nicht die Handschlag gemacht. Gott hat gesagt, ich habe bezahlt für die Sünden der ganzen Welt. Ich habe Versöhnung für die ganze Welt erkauft. Aber ich warte auf die Menschen, wo mir den Handschlag geben. Es gilt nicht für die ganze Welt, obwohl von Gott her die Versöhnung stattgefunden hat, steht in der Bibel. Aber er braucht uns zu sagen, ich nehme die Versöhnung an. Ich brauche die Versöhnung, ich will die Versöhnung. Aber da wir das gemacht haben, und ich denke, wir haben das alle gemacht, sonst beten wir nachher noch, dann können wir auch das noch machen. Seitdem so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Und Gott war damals schon versöhnt, dass du noch sein Feind warst. Und jetzt bist du ein Kind Gottes. Wieso willst du denn immer wieder glauben, wieso diesen Lügen vom Feind, der sagt, Gott hat was gegen dich. Nein, du bist versöhnt mit ihm. Römer 5,1 sagt, da wir nun gerechtfertigt worden sind, wir müssen gerecht sein, diese Strafe muss bezahlt worden sein durch Jesus. Aber wenn das gemacht worden ist bei dir als Christ, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott, unserem Herrn, durch Jesus Christus. Du hast Frieden mit Gott und zwar dein ganzes Leben lang. Nie mehr wird Gott etwas gegen dich haben, nie mehr wird Gott gegen dich sein. Du hast Frieden mit Gott. Warum? Weil du so gut warst? Nein, weil Jesus so gut war. Aber du hast Frieden. Wir Christen sind die Menschen, da sollte Friede, sollte uns rauskommen, muss uns raussprühen. Weil wir sind versöhnt mit diesem Wunder, wir sind versöhnt mit dem König der Könige. Mit dem allermächtigsten, höchsten Gott. Mit dem, der die Welt gegründet hat. Mit dem bin ich versöhnt. Mit dem habe ich Frieden. Römer 8,33 fragt, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, gehörst du zu diesen Auserwählten Gottes. Und dann sagt Gott, das wird dich wissen, wer gegen den noch Anklage erheben kann. Ist gar nicht möglich, der müsste noch geboren werden. Wer soll gegen meine Auserwählten Anklage erheben? Aber der Teufel ist der Ankläger der Brüder. Er kommt immer wieder und wird das versuchen. Er wird immer wieder Anklage bringen gegen dich. Und dann sagst du ihm, Gott ist es, der rechtfertigt. Gott hat mich rechtfertigt. Deswegen, Teufel, du mit deiner Anklage verschwind. Gott, wie sollte Gott gegen mich sein? Wie sollte er nicht für mich sein? Er hat mich doch rechtfertigt, das steht hier in der Bibel. Was ist das für eine dumme Lüge? Und doch fallen wir immer wieder darauf rein als Christen. Ich sage, Gott ist gegen dich, Gott ist enttäuscht von dich, Gott ist sauer auf dich. Das ist er nicht. Weil wenn er dich anschaut, sieht er dich in Christus. Wenn er dich anschaut, sieht er die Gerechtigkeit Gottes. Wenn er dich anschaut, sieht er den, der versöhnt ist. Wenn er dich anschaut, sieht er den, der Frieden hat mit ihm. Wenn er dich anschaut, sieht er den, den Christus rechtfertigt hat. Römer 8,33, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Also, das haben wir schon gehabt. Wer ist der Verdamme? 34, wer soll euch noch verdammen, ihr Lieben? Wer soll euch verdammen? Soll der Teufel kommen und euch verdammen können? Nee, Christus Jesus ist es, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich für dich verwendet. Immer wenn der Teufel kommt und sagt, schau mal, was der Uli wieder falsch gemacht hat, dann kommt Jesus und verwendet sich für den Uli und sagt, Papa, ich habe bezahlt dafür. Er verwendet sich, er ist unser Fürbitter im Himmel. Immer wenn der Teufel kommt mit irgendeiner Anklage, immer wenn er kommt mit Verdammnis, kommt Jesus und verwendet sich für dich und sagt, schau, bezahlt, reines Gewissen, heilig und schön gemacht, durch mich. Ich denke, hier hören wir auf, einfach nur mal, ich wollte es auch nur mal sagen, es ist so schön und so wichtig auch, dass wir wissen, da ist ein Kampf in den Gedanken, ist ein Kampf des Glaubens. Aber wir glauben nie mehr, dass Gott gegen uns ist, dass irgendwas zwischen uns und Gott steht. Wir schauen immer mehr in dieses Wort, deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass wir die Bibel lesen. Weil der Teufel bekommt dich nur mit einer Lüge, wenn du die Wahrheit nicht kennst. Er kann dir jede Lüge, und es gibt so viele Denominationen und so viele Doktrinen und alle möglichen Sachen mit Lügen, wenn du die Wahrheit nicht kennst, dann kann es sein, dass du ihm auf die Schliche gehst. Dann kommt er mit einer Lüge und hält dich in diesem Bereich gefangen. Hält dich in diesem Bereich ab von Gottes Segen. Aber deswegen lesen wir die Bibel. Und deswegen haben wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in uns. Und er sagt, ich bin der, der dich in alle Wahrheit führt. Lieben, auch da nochmal, wir müssen gar nicht so viel zu Menschen oder Sachen gehen. Geht immer zu diesem Heiligen Geist. Sagt, Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Es gibt keine Situation, wo er nicht dabei ist. Es gibt keine Situation, wo er nicht da ist. Es gibt keine Situation, wo er dich nicht trösten will. Es gibt keine Situation, wo er dich nicht in diese Wahrheit reinführen will. Sagen wir doch einfach, Heiliger Geist, was soll ich jetzt machen? Sieht ganz komisch aus, sieht schlimm aus. Was soll ich machen? Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Und ich glaube, dass du mein kleines Leben hältst. Ich glaube, dass alle Höhen und Tiefen, alle Stürme und alle Probleme, dass du da drin bist und mein Leben hältst. Und ich werde immer auf dich vertrauen, egal wie schlimm es aussieht, egal was gerade passiert. Ich weiß, dass du da bist, ich weiß, dass du für mich bist und ich weiß, dass du helfen willst. Amen.